Hashtag unfiltert. Der Medienpodcast ohne Filter.
Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag unfiltert. Wir sind ein Podcast des Foto- und Medienforums in Kiel und nehmen euch einmal im Monat mit in Gespräche mit FotografInnen und kreativen Köpfen über die Fotografie, die Selbstständigkeit und das Spiel mit dem Licht. Mein Name ist Yolanda, ich bin selber Lifestyle-Fotografin und spreche heute mit Corinna Kaiser. Sie ist Familienfotografin und ist mir auf meiner Suche nach einem Podcast-Gast für diesen Monat besonders ins Auge gefallen. Denn fern von allen Klischees hat sie eine ganz eigene Art, Familien zu fotografieren, auf eine sehr intime Art und Weise. Und ich freue mich unglaublich, euch in dieses auch sehr persönliche Gespräch mit Corinna und ihre Arbeitsweise mitzunehmen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Corinna.
Hallo Yolanda.
Schön, dass du heute da bist und wir ein bisschen gemeinsam über deine Fotografie und deine Kunst reden können und über deine Arbeit als Fotografin, die ich sehr bewundere, muss ich gestehen.
Dankeschön.
Ich finde deine Bilder unglaublich ästhetisch und luftig und fast ein bisschen dokumentarisch. Ja. Also ich finde, deine Bilder haben etwas sehr authentisches, dokumentarisches. Und ich möchte dich jetzt erstmal bitten, den Zuhörern zu erzählen, genau wer du bist, woher du kommst und was du machst. Und ja, dann springen wir in die Folge.
Ja, ich bin Corinna Kaiser. Ich ich bin in Berlin geboren, bin aber in Ostfriesland aufgewachsen. Und ich habe schon als Kind angefangen zu fotografieren. Und zwar habe ich mit ungefähr 10, 11 Jahren eine alte Spiegelreflexkamera von meinem Vater auf dem Dachboden gefunden. Und dann auch direkt angefangen zu knipsen, in Anführungsstrichen. Und habe auch am Anfang die Bilder selbst in einer Dunkelkammer entwickelt, in der Schule. Und mein Onkel hatte so ein kleines Fotolabor hier bei uns im Ort. Und bin dann aber gar nicht in die Richtung weitergegangen. Ich habe dann nach meinem Abi Pädagogik studiert mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung, Weiterbildung. Und habe aber in dem Bereich gar nicht viel gearbeitet, habe dann auch relativ jung meine Kinder bekommen. Und das war dann eigentlich erst so, nachdem die Kinder, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, aus dem Haus waren, also dass sie beide in der Schule beziehungsweise in der Kita waren, dass ich dann überlegt habe, wie mache ich denn beruflich weiter? Mhm. Und habe dann gemerkt, dass das, was ich vorher gemacht habe, mir überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat und gedacht, wenn ich das jetzt nicht ausprobiere mit der Fotografie, dann werde ich mir für den Rest meines Lebens in den Hintern beißen, weil ich hätte mir früher direkt nach der Schule niemals zugetraut, einen kreativen Beruf zu machen. Aber jetzt habe ich dann gedacht, nein, also es macht mir so viel Spaß, ich habe das mittlerweile so viel gemacht, so viel gelernt, mich so viel weitergebildet in dem Bereich. Und habe dann angefangen, viel Familien und Kinder zu fotografieren. Als ich dann mich selbstständig gemacht habe, habe ich tatsächlich auch sowas wie Zahnarztpraxen und Hochzeiten, Familien, alles mögliche, Autos für eine Fahrschule, also ganz wild einmal alles getestet. Und habe dann aber immer mehr gemerkt, dass das, was mich wirklich reizt und was wirklich eigentlich so, ich sag jetzt mal, meine Spezialität ist, sind sehr emotionale Porträts, vor allem eben im Bereich Kinder-, Familienfotografie oder auch Hochzeiten. Und mittlerweile ist es so, dass ich diese beiden Berufe quasi zusammenbringen kann, denn ich mache auch ganz viel Fotocoaching und gebe auch Workshops, vor allem für Familienfotografinnen, die gerade neu durchstarten oder vielleicht auch schon ein bisschen länger dabei sind und ein bisschen Inspiration brauchen. Und da habe ich dann so den Bereich Fotografie mit der Erwachsenenbildung verbunden. Und das finde ich mega schön.
Super, das ist eine sehr schöne Rundumvorstellung. Und ich finde es interessant, dass du tatsächlich Pädagogik studiert hast, weil das irgendwie, finde ich, scheint das so durch deine Bilder, dass du einfach Menschen magst und irgendwie auch ja, eine gute Umgangsweise mit Menschen haben musst, damit deine Bilder so rüberkommen, wie sie es tun. Wie würdest du denn deinen persönlichen Stil beschreiben?
Puh, also ich fand das ganz schön, deine Beschreibung gerade zu hören. mir würde das ziemlich schwer fallen, aber mir ist es sehr wichtig, dass die Bilder eine sehr positive Ausstrahlung haben. Also ich mag jetzt gar nicht so diesen Look, der total moody ist und super dunkel. Das ist nicht meins. Ich mag aber auch nicht so super pastellig und überbelichtet, so wie man das so vor 10 Jahren oder so gemacht hat. Also mittlerweile arbeite ich auch mit relativ natürlichen Farben und eher im warmen Farbbereich. Aber ich denke, was meine Bilder vor allem auch ausmacht, ist der emotionale Stil. Also, dass ich mir wünsche, dass wirklich auf den Bildern emotional irgendwas rüberkommt. Deswegen ist es für mich auch ganz schwer, zum Beispiel einfach nur eine Landschaft zu fotografieren, ohne dass da eine Person mit drauf ist. Und am leichtesten fällt es mir eben, zu fotografieren, wenn mehrere Menschen zusammen da sind, die in irgendeiner Beziehung miteinander stehen. Und dann da eben wirklich Gefühle, Momente, ob es jetzt ganz ruhige, kuschelige Situationen sind oder eher so lebhafte, fröhliche Momente, dass sowas quasi eingefangen wird. Was mir aber auch mega viel Spaß macht, ist der Bereich Fashion, vor allem in Kombination mit Kindern. Und da würde ich sagen, ist mein Stil im Prinzip sehr ähnlich. Ich finde es auch am leichtesten, mit mehreren Kindern gleichzeitig zu arbeiten, die zusammen irgendwas machen. Also auf jeden Fall, selbst auch wenn es jetzt ein einzelnes Model ist, ob erwachsen oder Kind, dass da irgendwas passiert auf den Bildern, dass da irgendwelche Emotionen sind. Ja, genau. So.
Ja.
Schwer zu erklären, ne? Weil für einen selber ist es so normal, sag ich mal. Ja.
Was sind das so für Situationen, die du kreierst oder die vielleicht dann auch auf deinen Shootings einfach entstehen? Also wie lässt du die Leute vor der Kamera agieren, um so eine Emotionalität und so eine Atmosphäre zu schaffen?
Viele Fotografinnen, die zu meinen Workshops kommen oder auch an meinem Online-Workshop teilnehmen, sind relativ überrascht, dass ich so stark eingreife, weil meine Bilder sehr natürlich aussehen. Aber ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass je mehr ich eingreife und je mehr ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, vorgebe oder anleite, desto natürlicher wirken die Bilder am Ende. Wenn ich jetzt also zum Beispiel bei einer Familie zu Hause bin und ich sage, setzt euch mal zum aufs Sofa, dann setzen sich viele halt erstmal so wie die Hühner auf der Stange alle so nebeneinander, Füße nach unten. Und das wirkt halt so, als wenn die Fotografin gesagt hätte, setzt euch mal aufs Sofa. Und nicht so wie, wir chillen hier mal als Familie zusammen. So. Und deswegen greife ich sehr stark ein, was die, ich sage jetzt mal, das Posing angeht, das klingt so blöd, aber dass ich dann zum Beispiel oft sage so, ne, Mama und Papa in die Mitte und Mama lehnt sich mal so mit dem Rücken an Papa, macht die Füße hoch aufs Sofa, er legt den Arm um sie, dass es einfach so ganz gechillt aussieht, so gelauncht, so halt, wie man halt im Alltag auch eher rumhängt. Ja. Und das ist so der eine Bereich, das ist halt dieses so, ne, wie ich die Models posiere. Der andere Bereich sind eben wirklich diese emotionalen Momente. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es bei manchen Familien einfach so ganz natürlich entsteht oder auch bei einzelnen Models, ne, die wirklich da ein Talent haben, das kennst du auch, die stellen sich einfach hin, da musst du gar nicht viel sagen, du musst einfach nur klick, 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 es ist alles super, was die anbieten. Und bei manchen Familien ist es genauso und bei manchen Paaren. Aber generell habe ich die Erfahrung gemacht, dass es total hilft, wenn man so ein kleines Werkzeugköfferchen an Ideen und Spielen und Aktionen dabei hat, um die Menschen erstmal so ein bisschen auch von der Kamera abzulenken und sie dazu zu bringen, dass sie sich miteinander beschäftigen. Und wenn sie sich dann miteinander beschäftigen und anfangen zu lachen oder irgendwie eine Aufgabe zusammen haben, dann entstehen eben so diese ganz natürlichen Momente, auf die ich aus bin.
Was wäre zum Beispiel so eine Aufgabe, die du dann stellst?
Also eine Sache, die ich ganz oft benutze, ist, also ich fange meine Familienshootings oft an mit diesem klassischen Familienfoto und mache dann erstmal so ein paar Bilder, wo alle fröhlich in die Kamera lächeln und sagt dann, ne, das ist jetzt für Oma zu Weihnachten, wo alle dann super aussehen.
Ja.
Und im nächsten Schritt versuche ich dann, das halt so ein bisschen aufzubrechen, da ein bisschen Aktion reinzubringen und bitte dann meistens eines der Kinder zu mir und mache dann mit der Familie stille Post. Und ob das jetzt das älteste Kind ist oder das jüngste oder ich habe es jetzt tatsächlich auch wirklich schon zweimal in den letzten zwei Wochen mit Teenagerfamilien gemacht. Ist natürlich total befanden, aber es hat einfach total geholfen, dass da irgendwie ein bisschen Action reinkam. Und dann kommt halt das eine Kind zu mir und dann flüstere ich dem ein Wort ins Ohr, zum Beispiel sowas wie Ameisenscheiße oder Elefantenpups oder sowas, was halt die kleinen Kinder dann super lustig finden. Und dann sitzt halt die Familie weiter in dieser, sag ich mal, Familienfotopose. Und das eine Kind fängt dann von außen an, ganz an der Seite, zum Beispiel einem Geschwisterkind oder der Mutter, dieses Wort zu flüstern. Und dann geht es so stille postmäßig weiter, bis alle das Wort gehört haben. Und dann mache ich meistens noch so eine Aktion zum Schluss, dass dann, sage ich, 10 bis 3 und dann ruft ihr alle dieses Wort so laut, wie ihr könnt, dass alle Menschen hier drumherum das hören. Das finden die natürlich alles super peinlich, aber sie machen es trotzdem und es ist gar nicht dann der Moment, in dem sie rufen, sondern es ist dann die Sekunde danach, wo sich dann alle schlapplachen, weil es so peinlich war. Das ist dann der Moment, den ich einfange. Das ist jetzt so ein Beispiel.
Ja. Das ist echt so ein geheimer Trick, glaube ich, von Fotografen, dass sie eine Situation erzeugen, wo ein Paar dann zum Beispiel irgendwie ja etwas macht, was sie dann ja vielleicht peinlich finden oder so und sich wahrscheinlich fragen, warum sollte das jetzt fotografiert werden? Aber was halt eigentlich oder wozu es eigentlich dient, ist eben eine Lockerheit zu schaffen, dass dann der Moment danach, der Moment zwischen den Momenten eingefangen wird. Und das sind dann, glaube ich, die Bilder, die dann am Ende auch am authentischsten aussehen und eben diese Emotionalität rüberbringen, weil es in dem Moment halt wirklich ungestellt und echt ist.
Ja, genau.
Ja. Wie nimmst du Kinder und Erwachsene unterschiedlich vor der Kamera wahr? Weil du hast dann ja die ganze Familie auf einem Haufen und natürlich spricht man mit Kindern zum Beispiel ganz anders als mit den Erwachsenen. Und ja, mich würde mal interessieren, wie du das wahrnimmst.
Es ist grundsätzlich, finde ich, mit Kindern schon ein bisschen einfacher, weil sie meistens wesentlich freier sind vor der Kamera. Und die Erwachsenen sind meistens etwas befangener.
Und ich glaube, das würden die meisten nicht erwarten. Mm. Also ich zum Beispiel habe es vorher nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass es schwieriger ist, mit Kindern zu arbeiten, aber super interessant. Also
ja, die Kinder machen sich halt keine Gedanken darüber, wie sie aussehen. Und gerade die Mütter, manchmal eben auch die Väter, sind oft sehr eitel und haben halt einfach sehr viel Bedenken, dass sie auf der Kamera, also dass sie dann am Ende auf den Bildern irgendwie blöd aussehen, dass man Doppelkinn sieht oder fühlen sich nicht wohl. Gerade auch viele Mütter, die in den letzten Jahren ein paar Kilo zugenommen haben und sind irgendwie unsicher, ob sie noch so schön sind wie vor 5 oder 10 Jahren. Oder die Männer, die langsam vielleicht ein bisschen Bauchansatz haben, ein bisschen Geheimratsecken oder sowas. Und so denken halt Kinder gar nicht. Denen geht es eher so um diese Beziehung. Aber letztendlich ist das bei den Erwachsenen genauso. Und das ist auch mein Schlüssel, ist wirklich, dass ich versuche, von Anfang an erstmal auf diese Beziehungsebene zu gehen, dass ich mich vorstelle, dass ich erstmal so ganz viel Smalltalk mache. Manchmal sind das die Väter, die so ein bisschen abgeholt werden müssen, ne? Dass man so ein bisschen ironisch sagt, ne? Das ist jetzt so der Tag, auf den du dich jetzt seit Wochen gefreut hast, ne? So. Ja. und die da ein bisschen locker mit reinnimmt und mit den Kindern eben auch, dass ich mich vorstelle, ich sage, hey, kannst mich Coco nennen, ein bisschen erkläre erstmal der Familie, was wir machen, was so passieren wird. Die Kinder viel frage, bist du in der Kita, wie heißt deine Gruppe, wie heißt dein bester Freund, was guckst du so im Fernsehen oder auf YouTube, dass man so ein bisschen ins Gespräch kommen kann, aber eben mit den Eltern genauso, dass man erstmal gar nicht direkt loslegt mit dem Fotografieren, sondern einfach erstmal ein bisschen Smalltalk macht, ein bisschen zusammen lacht, ein bisschen albern ist und dann merkt, dass so die Anspannung ein bisschen abfällt. Und auch gerade den Erwachsenen schon zu erklären, ne, ich leite euch hier durch, ihr habt keine Erfahrung vor der Kamera, ist überhaupt kein Problem. Ich mache hier die Arbeit, ihr müsst euch auch gar nicht so auf die Kinder konzentrieren, das übernehme ich. Lasst euch einfach fallen, genießt die Zeit, die ihr zusammen habt. Und das setzt dann so ein bisschen auch den Ton, ne, dass dann sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen so ein bisschen runterkommen und erstmal chillen. Aber bei den Kindern ist es eben auch interessant, dass es so zwei verschiedene Arten in Anführungsstrichen gibt. Also es gibt einige Kinder, die sind am Anfang ganz aufgedreht und machen dann die ersten 10, 15, 20 Minuten super mit und dann sind die durch. Und es gibt andere Kinder, die tauen dann nach einer halben Stunde auf und dann kannst du mit denen loslegen. Und das muss man so ein bisschen rausspüren. Und deswegen versuche ich auch oft in den ersten, oder ich fange direkt mit den allerwichtigsten Fotos an und versuche dann schon in den ersten 20 Minuten, wenn ich merke, die Kinder sind super dabei, dann knalle ich da alles weg, was ich an Money Shots dabei haben muss und habe dann danach die Möglichkeit, eher so diese Candid-Situation eher dokumentarisch zu arbeiten, weil das geht mit Kindern immer. Und bei anderen ist es eben umgekehrt. Da fängt man erstmal an und lässt sie spielen und dann nach einer halben Stunde oder so, wenn sie aufgetaut sind, dann kann man starten mit den Bildern, die halt so ein bisschen auf meiner Shotlist stehen.
Ja, und die Erwachsenen, wenn du die Erwachsenen anleitest, machst du das auch über die Kinder? Also sind die Kinder immer quasi dein Schlüssel? Oder gibt es dann auch Momente, wo du dich primär irgendwie auf die Erwachsenen fokussierst und die Kinder dann freier sind? Oder ist es wirklich leichter, immer so den Weg über die Kinder zu nehmen?
Nee, das würde ich gar nicht sagen. Also mir ist es zum Beispiel wichtig, auch immer so Momente zu haben, zum Beispiel mit der Mutter und einem der Kinder zu zweit. Und wenn das jetzt nicht so natürlich entsteht, dann würde ich das eben auch zu der Mutter sagen. Sag ich, hey, ich würde super gerne mit dir und den beiden Kindern nochmal so Einzelbilder machen. Kannst du dir mal eins der Kinder schnappen? Und dann schaut man eben, ne, wie ist eher so die Stimmung, dass man dann eher sowas macht wie hoch in die Luft werfen oder toben und kitzeln. Oder ist es eher so ein verkuscheltes Kind? Und dann würde ich der Mutter auch recht klare Anweisungen geben, ob es jetzt eben je nach Altersstufe, ne, auch wenn es jetzt ein Baby ist, da habe ich dann wirklich so ein ganzes Repertoire an Situationen, Szenen im Kopf, die ich dann so nach und nach durchgehen kann und der Mutter so sagen kann. Und sie weiß dann auch so ein bisschen, wie man dann das Kind letztendlich wirklich erreicht, ne? Ob sie dann was Lustiges ins Ohr flüstert oder ein Lied singt oder einfach nur schmust oder einfach eben dann eher, dass es ein bisschen wilder wird. Das überlasse ich dann meistens den Eltern so ein bisschen, ne? Oder schaue dann, wie sich die Situation ergibt. Und was mir auch wichtig ist, also muss man so ein bisschen rausspüren bei dem Elternpaar, wie sind die so miteinander? Und wenn ich merke, die sind ganz süß zusammen und die fassen sich auch an und man merkt so, ne, da ist gerade alles in Ordnung oder so die Stimmung passt, dass ich mir die auch wirklich als Paar nochmal schnappe und mit denen auch nochmal so ein bisschen wie bei einem Paar-Shooting, wenn die Kinder gerade beschäftigt sind und ein bisschen spielen, dass ich dann wirklich mit dem Elternpaar nochmal Fotos mache. Und das ist für sie meistens was ganz, ganz Besonderes, weil viele haben eben seit der Hochzeit solche Fotos nicht mehr von sich gehabt, wenn sie überhaupt verheiratet sind, ne? Und viele haben sowas auch noch nie gemacht. Und nochmal dann auch später auf den Bildern zu sehen, ja, es gibt tatsächlich auch noch uns ohne die Kinder, ist halt auch, finde ich, was mega, mega Schönes.
Ja, das sind bestimmt auch sehr emotionale Momente, die da dann entstehen, wenn irgendwie so eine losgelassene Atmosphäre entsteht, oder?
Ja, genau. Und ich habe es lange gemacht, dass ich dann so dem Paar gesagt habe, ich habe dann gesagt, guck mal, da ist eine super schöne Ecke, stellt euch mal dahin, nehmt euch in den Arm, küsst euch. Und dann so zum Beispiel zu dem Mann, den habe ich dann meistens schon 10 Minuten vorher drauf vorbereitet, sag doch mal deiner Frau 3 Dinge, die du an ihr richtig toll findest. Oder welches Körperteil du an ihr am liebsten magst. Oder was so für dich ein Moment war, wo du sie total bewundert hast oder so, sie irgendwie dich total beeindruckt hat. Und es hat manchmal super gut geklappt, aber ich habe dann leider tatsächlich auch Situationen gehabt, wo dann die Männer damit völlig überfordert waren oder auch nicht nur die Männer, zum Teil auch die Frauen und dann wirklich gar nichts kam. Ne? Und das war dann natürlich total unangenehm. Deswegen habe ich dann im Nachhinein versucht, das einfach noch viel leichter zu machen. Habe gesagt, hey, wenn dir jetzt gar nichts einfällt, unterhaltet euch übers Abendessen und dann heute Abend bei einem Gläschen Wein holst du das dann nochmal nach oder so. Ne? Dass man also ein bisschen den Druck rausnimmt, weil ich wirklich so ein paar Situationen hatte, wo ich dachte, scheiße, das ist jetzt voll in die Hose gegangen. Und
Ehe beendet.
Genau. Und versuche halt so ein bisschen auch achtsam zu sein, so wie ist die Chemie zwischen denen gerade, ne? Und für viele auch, ne? Es ist einfach so, dass gerade vor einem Familienshooting ist vorher meistens total dicke Luft. Die Kinder wollten nicht das anziehen, was sie anziehen sollten. Der Mann hat irgendwie, ist zwei Tage vorher noch beim Friseur gewesen, das ist voll in die Hose gegangen oder hat irgendwie die Sachen, die er anziehen sollte, hat die nicht gebügelt oder keine Ahnung. Also es gab meistens vor den Shootings dicke Luft. Und dann ist es auch manchmal befreiend, diese paar Bilder zu machen, ne? Und bringt die dann nochmal so auch wieder zusammen. Aber man muss da so ein bisschen achtsam sein und das Paar nicht zu irgendwas drängen oder in irgendeine Pose drängen, die eigentlich so gar nicht zu ihnen passt, so, oder was sie im Moment gar nicht so empfinden. Also ist mir wichtig, dass es dann auch wirklich authentisch ist.
Ja, ist schwierig, wenn man in so, so reingeworfen wird auch in die Familiensituation. Und wenn man ein feinfühliger Mensch ist, dann merkt man ja auch, ob da jetzt gerade dicke Luft ist oder auch ob das Paar vielleicht gerade eher so ein bisschen distanziert zueinander ist. Und dann da reinzukommen und positive, authentische, emotionale Porträts machen zu müssen, ist ja, also da muss man ja sich dann auch erstmal hinarbeiten im Prozess des Shootings. Und ich glaube, das ist schon eine hohe Kunst, das dann so gut zu manövrieren. Mhm. Ich glaube, da ist dir dann vielleicht auch deine Pädagogenausbildung zugute gekommen oder vielleicht auch deine eigenen Erfahrungen als Mutter. Würdest du sagen, dass dich diese Erfahrung vielleicht auch in deinem Stil geprägt haben?
In meinem Stil weiß ich nicht. Vielleicht dadurch, dass meine Tochter es hasst, fotografiert zu werden und es schon immer gehasst hat. Und ich deswegen schon auch, glaube ich, von Anfang an recht gut mit Kindern umgehen konnte, die eben das einfach generell total kacke finden und konnte das immer sehr gut auffangen. Und habe aber dann eben auch gemerkt, dass so dieses ganz romantische, wir laufen alle im Boho-Kleidchen beim Sonnenuntergang über eine Wiese, dass es eben auch nicht wirklich zu jeder Familie passt und dass es auch gar nicht immer so sein muss. Und habe vielleicht auch wirklich durch meine eigenen Kinder mittlerweile wirklich einen noch dokumentarischeren Stil. Also ich hatte jetzt zum Beispiel letzte Woche ein Shooting mit einer Familie mit drei Teenagern. Und arbeite sonst hauptsächlich mit sehr kleinen Kindern. Und das war so ein anderes Arbeiten. Aber ich glaube, dass ich eben durch die Erfahrung mit meinen eigenen Kindern dann da relativ entspannt bin und da ganz gut mit umgehen kann. Ne? Und einfach dann sagen kann, gut, es wird jetzt nicht so ein Shooting, was millionenfach auf Instagram geteilt wird. Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, diesen Moment in dem Leben dieser Familie einzufangen, so wie sie wirklich sind. Und auch wenn es gerade eine mega harte Zeit ist und die Kids gerade alle völlig am Rad drehen, habe ich auch zu der Familie gesagt, in 10 Jahren, guckt euch diese Fotos an, euer großer Sohn studiert Jura, ist verlobt und ihr sagt so, ja, siehst du, das war die Zeit, wo er gerade völlig am Rad gedreht hat. Aber jetzt ist wieder alles entspannt so. Genau, einfach nicht der Familie irgendwie einen Stil aufzudrängen, romantisch, Boho, Sonnenuntergang, keine Ahnung was, wenn das halt nicht passt, sondern da wirklich auch achtsam zu sein. So.
Ja. Kommen die Ideen für die Shootings, also auch die Konzepte, kommen die meistens von dir oder ist das, oder kommt die Idee von der Familie oder ist das so ein Wechsel? Weil du ja auch super unterschiedliche Szenen fotografierst. Also du machst viel Home-Story, aber du bist auch oft draußen. Du hast zum Beispiel auch ein total schönes Familienshooting in der Badewanne gemacht. Da möchte ich gleich auch noch gerne ein bisschen drüber reden, weil ich das voll interessant und spannend finde. Wer ist meistens so diese kreative Kraft, wenn es darum geht, so ein Konzept auch zu kreieren?
Das passiert meistens in ziemlich enger Absprache. Vor allem bei Home Stories, bei Outdoor-Shootings ist es noch ein bisschen anders. Ich habe generell so eine Shotlist an Money Shots, sage ich jetzt mal, die bei Familienshootings dabei sein müssen. Und ich nenne das Money Shots, weil das sind die Bilder, für die mich eine Familie bucht. Also viele Mütter, Väter schaffen es mittlerweile, ziemlich gute Porträts von ihren Kindern selbst zu machen. Also ob es jetzt mit dem Handy ist, ne, wo man ja super schön auch mit Hintergrundunschärfe und was weiß ich was schon alles machen kann in einer mega Auflösung. Oder ob es einfach HobbyfotografInnen sind, die auch selbst eine Spiegelreflexkamera haben. Und deswegen das, was ich wirklich nur von einer professionellen Fotografin bekomme, ist zum Beispiel, sind Bilder, die eben sehr emotional sind und wo die Eltern auch mit drauf sind. Weil meistens ist es ein Elternteil, was selbst fotografiert. Und wenn man sich dann die Fotobücher ansieht, sieht es aus, als wäre das andere Elternteil alleinerziehend gewesen, weil der eine immer hinter der Kamera stand. Ja. Und das ist eben das Besondere, was ich den Familien bieten kann, ist, dass eben beide auf den Bildern mit drauf sind, dass alle drauf sind, dass es ganz besondere Momente sind, die da entstanden sind. Und so habe ich eine Shotlist an Szenen, die für mich immer dabei sein müssen. Aber wie die dann genau gestaltet werden, das spreche ich gerade bei Home Stories sehr stark mit den Familien ab. Also ich frage zum Beispiel dann, was habt ihr so für Familienroutinen, die euch super wichtig sind? Also mögt ihr gerne backen, Spiele spielen, baden zum Beispiel? Oder ne, was sind so die Lieblingsplätze eurer Kinder? Bei einer Familie, wo ich war, da hat der Papa mit der Tochter zusammen an dieser super schicken Siebträger-Kaffeemaschine den Kaffee gemacht und die Tochter durfte dann so das Espresso-Pulver reinpressen und den Milchschaum eingießen. Und das sind halt so Familienroutinen. Und die dann einzufangen und nicht, dass ich dann jetzt irgendwas vorgebe, wir machen jetzt das und das. Das hat dann am Ende für die Familie nicht so eine große Bedeutung wie jetzt eine Situation oder eine Routine, die eben wirklich zu ihnen als Familie so dazugehört. Und da versuche ich halt, mich mit den Familien eng abzustimmen. Wenn das jetzt ein Outdoor-Shooting ist, ist es letztendlich nicht so, geht es nicht so sehr in diese Richtung. Außer jetzt zum Beispiel, was die Location angeht, ne? Dass man zum Beispiel schaut, was passt besser zu euch. Zum Beispiel bei uns hier an der Nordseeküste eine schöne Ecke am Strand zu finden oder lieber an einem See oder am Moor irgendwo unterwegs zu sein. Oder ein Waldgebiet mit Bergen, keine Ahnung was, ne? Dass man da so, was die Location angeht, es nicht so konkret vorgibt, sondern da wirklich auch fragt, wo fühlt ihr euch wohl, was passt zu euch. Aber ansonsten gibt es da ja nicht so Sachen, die man jetzt machen kann als Familie, wie backen oder Spiele spielen oder sowas.
Ich fand die Bilder zum Beispiel, wo die Mutter mit ihren Kindern zusammen malt oder wo der Junge am Tisch sitzt und malt. Super schön. Und das sind ja eigentlich eben nicht diese Bilder, die man sich jetzt bei einem klassischen Familienshooting vorstellt. Aber die sind so unglaublich authentisch und so einfach so glaubwürdig. Also als wärst du halt wirklich einfach, hättest die Familie an einem ganz normalen Tag begleitet und einfach das eingefangen, was die Kinder wirklich machen würden oder die Eltern wirklich mit den Kindern machen würden. Und das ist ja wirklich etwas sehr Schönes und Besonderes, finde ich, an deiner Fotografie.
Ja.
Ja, wir haben jetzt ja schon das so ein bisschen angeschnitten, aber ich würde gerne noch mal ein bisschen über den Ablauf sprechen, wie ein Familienshooting bei dir abläuft. Also quasi, was eher so ins Vorgespräch fällt und dann, was passiert, wenn du das Haus betrittst oder wenn du die Familie triffst. Magst du da gerne noch mal ein bisschen was drüber erzählen?
Also vorher ist es einmal wichtig zu klären, zum Beispiel bei einem Outdoor-Shooting, unter welchen Wetterbedingungen sagen wir das Shooting ab? Sich einen Tag vorher noch mal kurz zu schließen, ne? Wie ist die Vorhersage, findet alles statt wie geplant oder müssen wir das Shooting ein bisschen vorverlegen oder nachverlegen. Bei Home Stories ist es im Winter auch so, dass wenn es ein ganz, ganz dunkler Tag ist, ich arbeite ja nur mit natürlichem Licht und bringe jetzt keine Lichtanlage mit, dass es dann zum Beispiel auch bei einer Home Story tatsächlich passieren kann, dass ich sie verschiebe, weil ich weiß, da muss ich jetzt so kämpfen, um wirklich gute Bilder zu kriegen. Und die Ergebnisse wären wesentlich besser, wenn wir es einfach zwei Tage nach hinten verschieben, wenn die Sonne wieder rauskommt und ich dann auch viel freier arbeiten kann. Was das Styling angeht, sich einmal abzusprechen und eben auch, ne, was ist geplant, was ist euch wichtig, welche Bilder müssen für euch unbedingt dabei sein bei einer Home Story, was gehört bei euch zur Familienroutine dazu. Und wenn ich dann ankomme, dann versuche ich eben, wie gesagt, erstmal die wichtigsten Bilder, die für mich dazugehören müssen, erstmal so ein bisschen abzuarbeiten, in Anführungsstrichen. Das ist zum Beispiel dieses klassische Familienfoto. Und je nachdem, ob ich dann draußen bin oder im Haus, für draußen habe ich meistens eine Decke dabei. Im Haus würden wir meistens auf dem Sofa starten. Und wenn ich das dann so ein paar Minuten gemacht habe und mache dann die ersten Bilder von weiter weg, gehe dann immer näher rein, immer mehr Details. Ne? Wenn dann dieses stille Post, dass man dann wirklich richtig tief reingeht, mit einer 35er-Linse wirklich ganz nah an die Kinder auch rangeht, an die Eltern. Und dann so diese Szenen, dann weiß ich, okay, da habe ich schon mal die wichtigsten Bilder am Kasten. Dann gehen wir vielleicht weiter zur nächsten Szene, wo man versucht, die Geschwisterkinder alle auf ein Bild zu kriegen. Und habe dann halt so meine Shotlist, die ich abarbeite. Und das ist eben ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ob ich draußen oder drin bin. Aber die Bilder, die für mich eben dabei sein müssen, ne, ist halt das klassische Familienfoto. Mhm. Das mache ich meistens am Anfang und später auch nochmal eine zweite Situation, damit man, weil das ist für mich das allerwichtigste Bild, dass man da wirklich auch eine Auswahl hat, vielleicht dann drinnen einmal auf dem Sofa und einmal später noch auf dem Elternbett. Da kann man auch super schön kuscheln. Oder drinnen, draußen dann einmal auf einer Decke und dann noch welche, wo man vielleicht läuft, wo die Familie auf die Kamera zugeht. Oder nochmal im Stehen, wo alle sich aneinander kuscheln. Und dann auch bei den Geschwisterbildern vielleicht eins, wo alle in die Kamera schauen. Dann aber auch, dass sie eine Aktion zusammenkriegen. Bilder zwischen den Eltern und den Kindern, wenn es möglich ist. Bilder mit dem Elternpaar. Vielleicht Einzelporträts von jedem Kind. Vielleicht auch noch Einzelporträts von den Eltern. Und das ist so das, was ich am Anfang mache. Und bei mir kann man ja verschiedene Shooting-Pakete buchen. Und ich habe ganz lange immer nur ein Shooting-Paket angeboten. Und das war ein relativ langes Shooting, über 1,5 Stunden. Und der Grund dafür ist, dass dann eben, wenn ich so viel Zeit habe und auch oft dann noch Zeit dranhänge, dass dann eben auch, wenn ich die wichtigsten Bilder am Kasten habe, Zeit ist für diese ganz natürlichen Momente, wo man die Kinder einfach laufen lässt, ne? Oder dann sitzen sie mit der Switch am Tisch oder spielen dann ganz versunken in ihrem Zimmer. Und man fängt dann immer mehr so diese Momente ein, die eben ganz normal zum Familienalltag dazugehören. Deswegen versuche ich auch immer so oft es geht, mein großes Shooting zu verkaufen. Nicht nur, weil ich damit mehr verdiene, sondern weil man eben dann so von diesen klassischen Money Shots, die eben so dabei sein müssen, es immer individueller wird und immer persönlicher wird für die Familie auch.
Ja, das mache ich genauso. Also je mehr Zeit ins Land zieht, desto kreativer und unterschiedlicher werden dann irgendwie auch die Perspektiven und desto mehr Detailshots kommen dann irgendwie dazu. Und also da stimme ich dir zu. So, man möchte dann nicht nur deshalb irgendwie sein großes Paket irgendwie shooten, weil man da damit das Geld reinkriegt oder so, sondern weil damit dann tatsächlich vielleicht auch irgendwo nochmal die Authentizität und die Qualität der Bilder nochmal mehr ansteigen kann,
auf jeden
weil
Fall.
Man mehr Zeit hat, sich mehr drauf einzulassen, weil man nicht so gestresst ist. Ja, das finde ich sehr schön, dass es dir da auch genauso geht. Was rätst du Müttern, die sich unsicher sind, sich fotografieren zu lassen? Da bist du ja eben auch schon ein bisschen drauf eingegangen. Und gerade die Zeit nach der Geburt, wenn die Mütter im Stress sind und sich vielleicht auch nicht jeden Tag irgendwie schön machen oder so. Das ist eine Situation, die ja auch mit viel Unsicherheiten verbunden ist. Und wie gehst du da mit den Müttern um?
Also ich ermutige sie schon, sich wirklich, ich sage jetzt mal, schön zu machen, in Anführungsstrichen. Also etwas zu tragen, worin sie sich wirklich richtig schön fühlen. Sich auch ein bisschen Mühe zu geben beim Make-up, bei den Haaren, weil man sich meistens im Nachhinein dann doch echt darüber freut und auch sieht, dass das wirklich einen Unterschied macht, weil man einfach so ein bisschen ne, ordentlich Mascara oder sowas und einfach gleich ein bisschen frischer aussieht. Aber grundsätzlich versuche ich den Müttern deutlich zu machen, dass es gerade gar nicht darum geht, wie sie aussehen, sondern für mich ist der Wert von Familienfotografie gar nicht in erster Linie für die Eltern, sondern für die Kinder. Und das liegt daran, ich komme selbst aus einer großen Familie. Ich bin die älteste von 5 Kindern und bei uns war immer Halligalli. Die Bude war immer voll. Es war total viel los. Meine Eltern sind beide ein bisschen durchgeknallt, vor allem meine Mutter. Und wir haben super viele coole Sachen gemacht. Wir sind ständig verreist. Obwohl einer meiner Brüder Rollstuhlfahrer ist, haben wir einen 6 Wochen Roadtrip durch die USA gemacht und so. Und meine Mutter hat trotz der 5 Kinder es tatsächlich geschafft, für jedes Kind ein eigenes Fotoalbum anzulegen, für jeden Urlaub ein Fotoalbum zu machen. Und ich habe es geliebt, mir diese Bilder immer wieder anzuschauen. Viel, viel mehr als meine Eltern. Ich weiß nicht, ob die da überhaupt jemals wieder reingeschaut haben. Aber ich habe es gemacht und meine Geschwister. Und weil mir persönlich das so mega wichtig ist und war, denke ich, dass in vielen Familien das vor allem die Kinder sind, die dann in 10, 20, 30 Jahren sich diese Bilder wieder anschauen werden. Und dann ist es ihnen scheißegal, ob Mama 5 Kilo mehr oder weniger gewogen hat, weil es geht ihnen um die Erinnerungen, die sie mit dieser Zeit verbinden, um dieses Familiengefühl, dass sie sich sicher gefühlt haben, auf den Fotos zu sehen, wie liebevoll sie von ihrer Mama angeschaut worden sind und von ihrem Papa, wie viel Spaß sie zusammen hatten. Weil man manchmal auch im Nachhinein als Erwachsener dazu neigt, das kenne ich auch von mir selbst, seine Eltern total zu kritisieren und plötzlich alles zu sehen, was die Eltern alles falsch gemacht haben. Und wenn man sich diese Fotos nochmal anschaut und sieht, boah, wir haben so eine gute Zeit zusammen gehabt, ne? Die haben mich so lieb gehabt, dann wird einem das nochmal so ganz neu bewusst, dass die einfach wirklich alles nach bestem Wissen und Gewissen investiert haben und gemacht haben. Und das versuche ich den Müttern zu vermitteln. Es geht nicht darum, jetzt hier ein H&M-Poster zu entwickeln, sondern es geht um eure ganz persönlichen Erinnerungen, die vor allem für eure Kinder mit der Zeit immer, immer wertvoller werden.
Ja, total schön. Also ich habe, glaube ich, auch viel von meiner Begeisterung und Liebe für die Fotografie aus Kinderbildern irgendwie genommen. Also ich saß früher ständig im Wohnzimmer und bin diese Fotoalben durchgegangen und die Alben meiner Mutter, als sie aufgewachsen ist, und die meines Vaters. Also so auch je älter die Bilder, desto besser quasi. Ich habe dann irgendwann so ein steinaltes Bild ausgegraben von meiner Oma, wo sie irgendwie 4 Jahre alt war mit ihren Schwestern. Und das Coole ist dann ja auch, dass man weiß, dass dieses Bild nur einmal existiert. Ja, genau. Also das wurde mit Sicherheit nicht digitalisiert oder so, sondern das gibt es wirklich nur einmal. Und das hat mich von Anfang an irgendwie immer fasziniert, dass man so einfach wirklich in die Vergangenheit schauen kann und das sehen kann, was in dem Moment passiert ist und die Leute, wie sie ausgesehen haben. Und das ist besonders bei Familien, glaube ich, wirklich etwas ganz Besonderes, eben in die Vergangenheit schauen zu können und eben nicht die Dinge aus der Perspektive zu sehen, wenn ein Elternteil eben mit der Kamera dasteht und draufhält, sondern die Familie als Ganzes sehen zu können.
Und ne, jetzt, wo du das sagst, ich glaube schon auch, dass es so ein bisschen deinen Stil und meinen Stil auch mit beeinflusst hat, dass man halt diese Filmfotografie, das waren die Bilder halt mit diesem Filmlook, die man halt selber so toll fand, die einen selber so berühren aus der eigenen Vergangenheit. Und deswegen habe ich ganz lange auch so mit diesem digitalen Stil gehadert. Ne? Körnung war mir super wichtig, auch so in den Farben so ein bisschen diese Filmfotografie nachzubilden, weil das halt die Bilder sind, die uns berühren, ne? Und die uns persönlich wichtig sind.
Ich glaube, ich bin die letzte Generation. Ich bin ja 1998 geboren und ich glaube, ich bin mit die letzte Generation, deren Kinderbilder noch auf Film sind. Weil ein paar Jahre später, ich weiß nicht genau in welchem Jahr, aber ein paar Jahre später kam dann echt immer mehr eben die digitale Fotografie und dann wurde auch viel weniger ausgedruckt. Ja. Meine Eltern haben dann angefangen, so Fotobücher zu machen, wo man nicht mehr jedes einzelne Foto eingeklebt hat, sondern die digital angefertigt hat. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie macht mich das einfach nicht so an wie so ein steinaltes Fotobuch, wo die Bilder wirklich noch mit Tesafilm eingeklebt wurden und jemand mit per Hand irgendwas dazu geschrieben hat, was in der Situation gerade passiert ist oder so.
Das habe ich tatsächlich für meine Kinder auch selbst gemacht. Eigentlich aus dem Grund, ich bin daran verzweifelt, so ein digitales Fotobuch zusammenzustellen für meine Tochter, weil die Bilder nie so, ich habe es irgendwie nicht hingekriegt, die so da reinzusetzen, wie ich das wollte. Und habe dann aus purer Verzweiflung am Ende ein klassisches Fotoalbum gekauft. Und tatsächlich, ne, alle selbst eingeklebt und Texte dazu geschrieben. Und meine Tochter liebt das. Die guckt sich das immer wieder durch und ist total begeistert.
Ja, ich habe auf deiner Website und auch auf deinem Instagram-Profil bin ich des Öfteren über einen Spruch oder ja, ein kleines Element gestoßen. Und zwar hast du hier und da die Wörter Bild und Wort stehen. Also ja. Bild und Wort in dieser Kombination. Was für eine Bedeutung hat das für dich? Und was heißt das?
Also für mich waren eigentlich immer zwei Elemente in meinem Leben wichtig. Und das war einmal dieses künstlerisch-kreative, auch wenn ich mir das nie zugestanden hätte früher oder nicht zugetraut hätte. Es ist so dieses Ästhetische, ob es jetzt die Fotografie ist oder ich bin die letzten Jahre auch voll die Gartentante geworden und kann mich stundenlang damit beschäftigen, welche Pflanzen wie am besten zusammenpassen und wie man so ein richtig schönes, geiles Beet kreieren kann. Oder auch Interior Design, also diese optischen Sachen, die mir mega wichtig sind. Aber was mir mindestens genauso wichtig ist, ist, ne, Wort. Der Austausch mit anderen Menschen auf einer sehr tiefen Ebene. Und zwar komme ich aus einem Kontext, wie gesagt, Großfamilie, bei uns war immer die Bude voll. Austausch mit sehr, sehr vielen Menschen, auch mit Menschen, die mich über Jahre begleitet haben. Auch Freundinnen, die ich wirklich schon quasi mein ganzes Leben kenne. Und zwischendurch bin ich mal für ein paar Jahre in einem Kontext gewesen, wo dieser Austausch nicht stattgefunden hat, wo das ganze Umfeld so fake war und man einfach immer vorgegeben hat, alles ist super, mir geht's total gut, unsere Ehe ist der Hammer, unsere Kinder sind mega, alles, wir haben alles, was wir brauchen, es ist einfach alles perfekt bei uns. Und wo man nicht in der Lage war, sein Leben miteinander zu teilen, auf eine wirklich offene und authentische Art. Und das ist mir so schwer gefallen. Ich fand die Zeit so schrecklich, gerade als Mutter, weil wir so krasse Situationen erleben und selber so viele Fehler machen plötzlich, die, wo wir nie gedacht hätten, dass uns, also dass wir so krass an unsere eigenen Grenzen auch kommen, auch in unserem eigenen Verhalten, plötzlich unsere Kinder anbrüllen oder uns mal eine Hand ausrutscht, was wir niemals gedacht hätten, dass wir das tun würden. Und es ist so, so wichtig, andere Frauen zu haben, mit denen man sich darüber austauschen kann, mit denen man ehrlich sein kann, die einem mal auf die Schulter klopfen können, in den Arm nehmen können, sagen können, hey Schätzelein, alles gut, ist mir auch schon passiert, du hast dich bei deinen Kindern entschuldigt, ihr konntet das klären, entspann dich so, ne, das Leben geht weiter. Und nach dieser Zeit ist es mir umso wichtiger geworden, mein Leben relativ ehrlich und authentisch mit anderen Frauen zu teilen, zu reden über Dinge, die ich erlebt habe. Dazu gehört zum Beispiel, dass ich in den letzten Jahren immer wieder große Probleme mit meiner psychischen Gesundheit hatte, sehr krasse depressive Episoden hatte und auch ein paar Wochen in einer psychiatrischen Klinik verbracht habe. Und das sind so Sachen, die tauchen auch in meinem Instagram auf. Oder ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren auf Social Media über meine Fehlgeburten geschrieben. Und einige Leute, ich wohne ja in einem relativ kleinen Ort, waren völlig entsetzt. Also wie man so ein Thema auf Social Media ansprechen kann, da redet man ja nicht drüber. Und auf der anderen Seite habe ich danach, ich bin von so vielen Frauen angesprochen worden, die gesagt haben, du kannst dir nicht vorstellen, was das in mir getan hat. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben mich getraut, über meine Fehlgeburten zu sprechen oder zum Thema Depressionen. Ich habe zum ersten Mal getraut, mir Hilfe zu holen. Ich habe zum ersten Mal verstanden, dass ich selber wirklich depressive Episoden habe und dass es okay ist, sich Hilfe zu holen. Und ich mache mich damit sehr verletzlich, gerade wenn man in einem relativ kleinen Ort wohnt. Ne? Es ist immer so ein bisschen die Balance. Du schreibst was auf Instagram, halbe Stunde später bist du beim Lidl an der Kasse und du weißt, die Frau hinter dir hat es gerade gelesen. Man muss halt sehr aufpassen, auch wie viel man preisgibt, auch dass man irgendwie jetzt der eigenen Familie oder den Freunden nicht zu nahe tritt. Aber trotzdem eben eine Transparenz zu haben, um andere Frauen zu ermutigen, sich zu öffnen, sich auf solche Beziehungen einzulassen, sich solche Beziehungen zu suchen und einfach so diesen ganz ehrlichen Austausch, diese Schwesternschaft, die wir als Frauen miteinander haben können, so zu fördern und zu ermutigen.
Wie beeinflusst das deine Fotografie oder beeinflusst das vielleicht auch die Art, wie deine Kunden dich sehen oder dir begegnen?
Ja, ich glaube sehr stark beides. Also die Zeiten, die ich mit meinen KundInnen verbringe, sind oft sehr intensiv. Also oft sind es wirklich auch zum einen Familien, die ich eben schon über Jahre begleite. Oder auch zum Teil, jetzt hatte ich gerade in den letzten Wochen einige Shootings mit Freundinnen, die ich wirklich seit über 30 Jahren kenne. Und wo man so schnell auch im Gespräch auf so einer tiefen Ebene ist, wo gerade die Mütter mir so viel erzählen, auch über die Familiensituation, wie sie gerade ist, was mich ganz, ganz tief berührt und was mir auch dann die Möglichkeit gibt, nochmal anders zu fotografieren und mehr auch zu schauen, ja, dass das, was wirklich da ist, die Familienrealität noch intensiver einzufangen und nicht die Leute da in irgendwelche Situationen zu stellen, die ich jetzt für mein Instagram sexy finde oder so, ne? Und es sind eben oft, es sind diese Themen. Es ist, man trifft eine Familie, die man seit 2, 3 Jahren nicht mehr gesehen hat und die dann erzählen eben, ne, wir versuchen jetzt schon seit 2 Jahren wieder schwanger zu werden und es funktioniert nicht, wundere dich nicht über die Pickel in meinem Gesicht, es liegt an den Hormonen, die ich gerade nehme. Ne? Und da so eine Offenheit zu haben und dadurch, dass ich das eben, sag ich mal, auf Social Media vorgebe und da auch vielleicht aus anderen Fotografinnenkreisen, wo man dann eher Katzenbabys sieht oder wir haben uns alle lieb, glaube ich, dass sich bei mir dann natürlich auch Familien sicherer fühlen, die sagen, okay, wir sind eben gerade nicht in so einer Katzenbaby, wir haben uns alle lieb Phase. Bei uns sind gerade echt heiße Themen so dran, aber wir fühlen uns trotzdem sicher bei dir, auch mit dir darüber zu sprechen, uns dir zu öffnen und dir das anzuvertrauen, dass du das trotzdem auch einfängst, diese Situation, weil ich da in meiner Kommunikation so ein bisschen den Ton setze, ne? Dafür, dass ich dafür offen bin und dass ich selber sehr viel von mir preisgebe.
Ja, dass das Imperfektion normal ist und dass das menschlich ist und dass das auch da sein darf und also vielleicht auch eben Verletzlichkeit auf den Bildern zu sehen sein darf und eben nicht irgendwie so eine polierte, perfekte Familie gezeigt werden soll, weil das, also die gibt es ja nicht.
Ja.
Und ich meine, bei mir dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen, bis ich eine Familie gründen werde, aber natürlich beobachtet man ganz viel. Ich bin auch in dem Kontext aufgewachsen, wo man eben mit vielen unterschiedlichen Familien immer zusammen war und die hat auch irgendwie zusammen groß werden sehen und dann ein paar Ehen halt auseinandergehen sehen hat. Ich habe meine eigenen Eltern auseinandergehen sehen. Und natürlich pflanzt das auch Ängste in einem, dass man dann selber irgendwie ja Angst davor bekommt, irgendwie Fehler zu machen. Und letztendlich hat ja aber jeder diese Ängste. Jeder hat Angst zu scheitern. Und letztendlich versucht dann nur jeder, eben dieses Gesicht der perfekten Familie zu wahren. Vor allem, wenn man jetzt, wie wir, vielleicht auch aus dem kirchlichen Kontext kommt, wo ja auch Familie als ein Segen Gottes angesehen wird und eine gesunde Familie als ein Segen Gottes angesehen wird. Und wenn man dann keine gesunde Familie hat oder so, heißt es, man ist dann verflucht oder also und was das dann erzeugt, ist eben keine Echtheit, sondern dass alle so eine Maske aufsetzen und so tun, als wäre alles ganz toll.
Das habe ich ganz stark erlebt, auch in dem Kontext, in dem ich groß geworden bin, dass eben sehr viel Fassade war, gerade auch in einem kirchlichen Kontext und dass eben nach außen hin alles super aussehen musste. Und das finde ich persönlich ziemlich schrecklich, weil das auch natürlich auf die Eltern oder auf alle in der Familie so einen krassen Druck ausübt. Es ist so eine Mischung aus kirchlicher Kontext, aber auch natürlich Dorfleben, weil hier auf dem Dorf wirklich fast alles über dich wissen. Und es wird einfach sehr viel getratscht und geredet, was in der Stadt den Menschen eigentlich völlig egal ist, ne? Aber das ist hier auf dem Dorf generell ein Thema und in einem kirchlichen Kontext, wenn das kein freier Kontext ist, sondern es eher um Gesetzlichkeit geht, kann das so eine krasse Last sein, weil das Thema ist, wir machen Fehler und wir scheitern und da führt kein Weg drum herum und es ist total okay, weil nur dann kann ich auch wachsen. Nur aus Krisen kann ich auch wirklich dann ganz neu hervorgehen, kann ich Dinge hinterfragen, die ich vielleicht falsch gemacht habe oder zu sehen, ja, da ist mein Leben vielleicht echt in eine schräge Richtung gelaufen und ich musste richtig crashen, um das zu verstehen und mein Leben ganz neu ausrichten zu können. Und deswegen ist dieses Scheitern und dieses Fehlermachen gar nichts, wofür wir uns schämen sollten, sondern es ist eigentlich was, was wir auch feiern können, auch wenn sich das dann in dem Moment meistens nicht so anfühlt. Ne?
Ja.
Aber, und auch das ist eben ein Punkt, warum es mir auch wichtig ist, darüber zu sprechen, um es so ein bisschen zu enttabuisieren, weil gerade für Eltern, gerade im Familienkontext, man wächst mit so vielen krassen Erwartungen auf. Also auch, dass man heutzutage denkt, ne, alles muss Bio-Fairtrade gekocht sein. Trotzdem muss es natürlich günstig sein. Mein Kind muss, wer weiß was, alles schon für Aktionen und Hobbys und Sport machen im Grundschulalter und trotzdem natürlich total viel Zeit haben für freies Spiel. Ich muss beruflich erfolgreich sein, ich muss sexy sein, auch noch mit 40 muss ich super aussehen und Sport machen und trotzdem ganz viel Quality Time mit meinen Kindern, mit meinem Partner haben. Und es sind so viele Erwartungen oder dann eben auch Glaubenssätze. Was ich dann mitgebracht habe, war zum Beispiel, eine Familie ist nur eine gute Familie, wenn es mindestens 3 Kinder da sind und es richtig wuselig ist. Hat bei mir nicht geklappt. Das hat mir die Zeit mit den Fehlgeburten noch viel schwerer gemacht, weil es nicht nur die Trauer war, darum Babys zu verlieren, sondern auch dieser Glaubenssatz, der da irgendwo ganz tief in meinem Gehirn hing oder in meinem Herzen hing, der mir gesagt hat, mit 2 Kindern irgendwie passt das nicht, da muss noch was kommen. Ne?
Und ist nicht genug.
Nee, genau. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben wirklich vielleicht auch Krisen erlebt und einen Crash erlebt, um da mal wirklich genauer hinzuschauen, zu schauen, was trage ich da eigentlich alles an Glaubenssätzen und an Gedanken mit mir rum, die vielleicht völlig unsinnig sind und die ich wirklich auch mal über Bord werfen muss, damit mein Leben einfach auch viel leichter wird und ich eine ganz andere Leichtigkeit und Freude haben kann und einfach dankbar sein kann für das, was ich jetzt gerade habe, auch wenn es gar nicht perfekt ist und gar nicht dem entspricht, was ich mir immer vorgestellt habe.
Ja, total. Ich habe irgendwann angefangen, weil ich eben auch schon einige Krisen durchlaufen bin und dann aber danach immer gemerkt habe, wenn ich darüber reflektiert habe, über diese schweren Zeiten und auch welche Person ich damals war und jetzt bin oder daraus geworden bin, dann hat mich das eigentlich immer mit ganz viel Dankbarkeit erfüllt, weil ich immer gesehen habe, ich bin nicht mehr dieselbe Person, ich habe mich weiterentwickelt, ich kann jetzt besser mit solchen und solchen Situationen umgehen und dieses Wissen, dass man eine gewisse Resilienz hat, dass schwere Zeiten auch wieder gehen und dass man dass gewisse Dinge leichter werden, die einem jetzt als total fatal erscheinen. In ein paar Monaten schaut man darauf zurück und sagt, ja, das war Kacke, so, und das war richtig schwer, aber jetzt hat es gar keinen aktiven Einfluss mehr auf mich, auf mein alltägliches Leben. Ja. Und wenn ich jetzt in so schwierige Zeiten komme, dann versuche ich die zu umarmen. Also ich versuche sie irgendwie so quasi so willkommen zu heißen, weil irgendwie macht es sie auch weniger schlimm.
Ja.
Man hat nicht das Gefühl, dass irgendwas kaputt geht, sondern ich versuche mir zu sagen, okay, das wird jetzt schwer. So, ich versuche mich innerlich darauf einzustellen. Aber eben in dem Wissen, dass ich stärker daraus hervorgehen werde. Und ich glaube, das nimmt eben diese Schwere aus schwierigen Zeiten und gleichzeitig hilft es einem, eben den Blick nach vorne zu richten und zu sagen, okay, wo will ich eigentlich hin jetzt aus dieser Situation? So, und dann sich eben wieder ein Ziel setzen zu können und ja, daraus Energie schöpfen zu können, halt ja, weiterzumachen, ja, und irgendwie da durchzugehen. Mhm. Und ja, ich finde es total schön, dass du so Vulnerabilität, gibt es dieses Wort überhaupt auf Deutsch?
Keine Ahnung.
so Verletzlichkeit, mhm, dass du das so offen zeigst und damit eben auch Familien die Möglichkeit gibst, sich wirklich zu öffnen, persönlich mit dir zu werden und ihre eigene Verletzlichkeit auch zu akzeptieren, ja, und zu zeigen. Mhm. Ja.
Ja.
Und zu zeigen, dass es okay ist. Mhm.
Ja, ja, genau. Es ist einfach normal, ne? Ein Bild, was mir zu diesem Thema Krisen total geholfen hat, war in irgendeinem Buch, was ich gelesen hatte, als ich gerade wirklich auch eine Phase hatte, wo ich gerade aus der Klinik kam, glaube ich, und es mir wirklich nicht gut ging. Und da habe ich in einem Buch gelesen, so dieses Bild vom Schmetterling, der in so einem Schmetterlingskokon ist. Und das ist so diese lustige Raupe, ne? Ihr kennt das Buch, die kleine Raupe Nimmersatt, die sich so durchs Leben frisst und alles ist super. Und plötzlich ist alles nicht mehr super und man ist so, alles wird dunkel und man ist so eingesperrt und man fühlt sich total isoliert und eingeengt. Und man ist in diesem Kokon und man denkt, man stirbt. Und man denkt, das war's jetzt. Aber was man eben nicht sehen kann, ist, dass es eben nicht das Grab ist, sondern es ist ein Kokon. Es ist im Prinzip eine Wiedergeburt, es ist ein Neuauferstehen auf einem ganz anderen Level. Ich komme da nicht als Raupe wieder raus, sondern als Schmetterling. Und ich muss mich nicht von Blatt zu Blatt fressen, sondern ich kann kilometerweit fliegen und die Welt erkunden und ganz neue Dinge sehen. Und dieses, ja, Bild hat mir total geholfen in der Zeit, in der es mir wirklich schlecht ging und sich alles dunkel angefühlt hat und ich mich so isoliert gefühlt habe, dass ich so wusste, okay, es ist gut und ich kann diese Zeit auch feiern auf eine gewisse Art und Weise. Ich muss nicht in Panik verfallen und denken, ich muss hier raus, sondern es braucht seine Zeit und irgendwann wird der Moment kommen, wo sich der Kokon öffnet. Und das hat sich für mich auch wirklich bewahrheitet, ne, dass ich da wirklich stärker rausgekommen bin und viel gelernt habe, auch auszuhalten, zu wissen, ja, ich erlebe negative Gefühle, ich erlebe Krisen und die muss man einfach manchmal einfach ausstehen. Und ich habe es aber überlebt am Ende tatsächlich, was ich nicht gedacht hätte. Ne? Ich habe es überlebt und ich habe wieder Phasen, wo es mir besser geht. Und daraus, ja, eben diese Resilienz, dass wenn ich wieder sowas erlebe, dass ich vielleicht schon ein bisschen optimistischer sein kann, sage, ah, letztes Mal habe ich es auch überlebt. Die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass ich es dieses Mal auch irgendwie überstehen werde. So.
Ja, genau. Ich habe im Vorfeld zu dieser Folge einmal die Definition von Authentizität gegoogelt.
Okay.
Und ein paar interessante Sachen gefunden. Und zwar sagt der Duden, dass Authentizität gleichbedeutend ist mit Echtheit und Glaubwürdigkeit. Aber noch schöner fand ich die Definition von Wikipedia.
Okay.
Was ich nicht erwartet hatte. Und zwar sagt Wikipedia: Authentizität bedeutet Echtheit im Sinne von Ursprünglichkeit. Und das fand ich total schön, weil Authentizität zurückgeht zur Ursprünglichkeit. Ja. Und Ursprünglichkeit ist nichts Poliertes, sondern Ursprünglichkeit ist roh. Und das sind Momente wie eine Mutter, die ihrer Tochter die Haare kämmt, ja, oder ein Bild malt, oder die Familie, die zusammen irgendwie so in einer Badewanne sitzt, mhm, oder so, wo nichts irgendwie verdeckt werden kann, ja, oder so, sondern das ist nicht das perfekte Instagram-Bild, mhm, sondern ja, etwas Unpoliertes, etwas Unperfektes.
Ja, genau.
Und das sehe ich in deinen Bildern und ja, finde das sehr, sehr schön und etwas, was viele Fotografen, glaube ich, mitnehmen können, die vielleicht manchmal merken, und ich glaube, davor sind wir alle nicht gefeit, eben in dieses Polierte, mhm, zu fallen, sich selber polieren zu wollen, seine eigenen Bilder polieren zu wollen oder die Leute, die man fotografiert, aber es ist alles eben nicht perfekt.
Und das ist eben, es ist eben gerade so das Problem, dass in diesem heutigen Kontext, dass Fotografie hauptsächlich sich über Social Media verkauft, dass man einfach so dieses Problem hat, sich zu vergleichen, ganz stark, ne? Du siehst andere Fotografinnen, die plötzlich links und rechts an dir vorbeiziehen, plötzlich 1000 Follower mehr haben als du, die plötzlich mega geile Fotos posten und du denkst so, warum konnte ich diese Fotos nicht machen, ne? Warum sind die nicht auf meinem Account? Und das ist ein ganz großes Problem. Und ich glaube, dass eben diese Authentizität, diese Ursprünglichkeit bei mir selbst anfängt. Und je authentischer ich mit mir selbst bin und mir erlaube, die Person zu sein, die ich vielleicht als 5-jähriges Mädchen war, desto leichter fällt es mir auch, mich eben nicht mit anderen zu vergleichen, sondern meine Einzigartigkeit zu sehen und das dann eben auch in die Bilder einfließen zu lassen und das den Familien oder den Menschen zuzugestehen, die ich fotografiere. Dass ich nicht versuche, irgendein Instagram-Bild von XY nachzustellen mit diesen Leuten, die da jetzt vor meiner Kamera stehen, sondern dass ich ihnen erlaube, so zu sein, wie sie wirklich sind. Und dass das ist, was ich einfangen möchte. Und deswegen denke ich eben, dass es bei mir persönlich anfängt.
Mhm. Das schließt an eine andere Definition, die ich ebenfalls gefunden habe. Und zwar stand da, als authentisch gilt ein solcher Inhalt, wenn beide Aspekte der Wahrnehmung, unmittelbarer Schein und eigentliches Sein, in Übereinstimmung befunden werden. Und das fand ich auch super. Also, dass der unmittelbare Schein und das eigentliche Sein im Einklang miteinander sind. Und das ja genau das ist, was in der Fotografie eigentlich passiert. Ja, Dinge sollen so sein, wie sie sind. Sie sollen ursprünglich sein. Und der Schein ist dann eben, dass man als Fotograf Anweisungen gibt, um die Familie nicht wie die Hühner auf der Stange auf der Couch sitzen zu haben, sondern eben eine Natürlichkeit zu kreieren, also da irgendwie hinzukommen. Aber dass es eben um ein Gleichgewicht geht.
Genau.
Und zwischen beiden Dingen, zwischen dem Schein und dem Sein.
Ja.
Und dass nur etwas dann authentisch ist, wenn es auch einfach ist.
Ja, genau.
Unser kleines Schlusswort. Wir haben am Ende dieses Podcasts immer noch 10 Schnellfragen. Manchmal atmen die ein bisschen aus.
Okay.
aber eigentlicher Sinn ist, dass du deine erste Assoziation raushaust.
Okay.
Genau, ich nenne es das Blitzlichtgewitter.
Okay, super.
Also es sind jetzt 10 Fragen, die ich dir stelle und die kannst du schnell assoziativ beantworten. Gut. Home Story oder Outdoor?
Home Story.
Lieber Kinder oder Erwachsene fotografieren?
Kinder.
Wenn du nicht Fotografin wärst, dann wärst du?
Eventuell Garten- und Landschaftsdesignerin oder Architektin oder Innenarchitektin oder ich hätte eine Baumschule.
Eine Baumschule. Warum das?
Weil ich das einfach total liebe. Also es gibt hier in der Region ganz viele Baumschulen, Gärtnereien und ich finde es total geil, sowas wachsen zu lassen, zu gestalten. Über Jahre so Pflanzen, sag ich mal, zu begleiten.
Zu begleiten.
Blöd, aber
ja.
Genau. Also ja, ich finde es einfach cool.
Voll cool. Würdest du lieber mal ein Buch schreiben oder einen Film drehen?
Buch schreiben.
Ein Shooting war erfolgreich, wenn
ich das Gefühl hatte, dass die Personen vor der Kamera sich richtig fallen lassen konnten und das genießen konnten, dass sie Spaß dran hatten, dass wirklich tolle Momente entstanden sind und im Idealfall alles dann auch noch super ästhetisch aussieht.
Was ist dein Geheimtipp für wirklich authentische Fotos?
Sich wirklich auf die Leute vor der Kamera einlassen und erstmal auf die Beziehungsebene gehen, sich erstmal auszutauschen.
Mhm. Worauf bist du stolz?
Puh. Eigentlich auf sehr vieles mittlerweile. Ich bin stolz darauf, dass ich wirklich in den letzten 10, 15 Jahren sehr, sehr heftige Krisen erlebt habe und es geschafft habe, lebendig und fröhlich mittlerweile da irgendwie draus hervorzugehen und dass ich es manchmal sogar geschafft habe, andere durch meine Geschichten zu ermutigen.
Wow, ja. Worin möchtest du besser werden?
Authentizität, da möchte ich noch besser werden. Ich möchte liebevoller mit mir selbst umgehen, mich selber noch besser kennen, mir selber besser vergeben, mir mehr Fehler verzeihen, weil ich glaube, je liebevoller ich mit mir selber bin, desto liebevoller bin ich auch mit den Menschen um mich herum. Je mehr ich mich selbst liebe und mir vergeben kann, desto gnädiger und liebevoller kann ich auch mit den Menschen in meiner Umgebung sein. Und da muss ich definitiv noch wachsen.
Wir alle.
Ja, das auch.
Was ist eine Fähigkeit, die du dein Leben lang behalten möchtest?
Dinge zu gestalten, Dinge zu schaffen. Zum Beispiel in der Fotografie oder beim Gärtnern oder wenn ich meine Wohnung einrichte. Das ist was, was mir unglaublich viel Freude macht und wo ich auch anderen Menschen manchmal Freude mitmachen kann.
Ja. Und jetzt als letztes, wahre Stärke ist?
Nicht stark sein zu müssen, sondern schwach sein zu dürfen und dass es okay ist. Das ist für mich wahre Stärke.
Ja, das auch zeigen zu können.
Genau.
Ne? Mhm. Ja. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Corinna.
Ja, danke dir.
Ich glaube, ich werde von diesem Gespräch sehr erfüllt durch den Tag gehen. Ich hoffe, dass es dir auch Spaß gemacht hat.
Ja, total. Also ich war total froh, als du mich eingeladen hast für den Podcast. Das hat mir total viel bedeutet und ich habe mich so mega gefreut und es hat sich total cool angefühlt. Also wie so ein Gespräch beim Kaffeetrinken mit einer guten Freundin. Das war total toll. Oh.
Das freut mich sehr. Also bedeutet mir auch sehr viel.
Schön.
Möchtest du den Leuten noch verraten, wo sie dich finden können?
Ah ja, genau. Also ihr findet mich auf Instagram. Mein Name ist Corinna Kaiser. Wie ich schon sagte, Kaiser wird mit EI geschrieben. Das ist wichtig. Also ihr findet mich auf Instagram unter Corinna Kaiser oder auch online auf meiner Website unter corinnakaiser.com. Und da könnt ihr mich gerne kontaktieren, ob es jetzt um Fotos geht oder auch ne, zu Dingen, die ich jetzt gesagt habe. Wenn ihr da noch Nachfragen habt oder mal schnacken wollt, dann meldet euch super gerne bei mir.
Schnacken, wie man bei uns so schön sagt.
Genau.
Ich habe eine Freundin, die ist Schwäbin. Mhm. Und sie findet das total komisch. Und es ist lustig, weil das ist so das norddeutsche Wort.
Ja, genau.
Aber da im Süden bedeutet das was anderes.
Ah, okay, gut. Ja, das ist manchmal interessant.
Ja. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich für unser Gespräch und dass du so tiefe Einblicke in deine Arbeit gewährt hast. Und ich glaube, dass viele sich inspiriert fühlen werden und hoffentlich auch persönlich bewegt durch deine Authentizität. Danke, dass du authentisch warst, auch hier im Podcast. Und ich wünsche dir, dass du das beibehalten kannst und alles Gute für deinen weiteren Weg als Fotografin und Künstlerin.
Ja. Dankeschön, dir auch, Yolanda.
Das war's mit dieser Folge von Hashtag Unfiltert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr findet mich unter Yolanda Jolie auf Instagram sowie alle aktuellen Aus- und Weiterbildungsangebote des Foto- und Medienforums unter fotomedienforum.de oder verfolgt uns auf Instagram unter foto-medienforum-kiel für alle aktuellen Infos. Danke fürs Zuhören, wenn ihr soweit gekommen seid und bis nächsten Monat. Bis dahin, bleibt ungefiltert. Ciao.